Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und herzlich willkommen, sagt Jule Reimer. Vor zwei Tagen hörten Sie ein Interview mit der Rechtsanwältin Roda Verheyen. Die erklärte, inwieweit sich schon jetzt Staaten oder Unternehmen vor Gericht für Versäumnisse beim Klimaschutz rechtfertigen müssen. In den Niederlanden hat die Regierung bereits einen solchen Prozess verloren und muss ihre Bürger künftig besser gegen Extremwetter schützen. Und jetzt hat sich auch Frankreichs Regierung einen Rüffel eingehandelt, wenn auch noch keine Verurteilung. Das oberste französische Verwaltungsgericht hat dem Staat beim Kampf gegen die gefährlichen Treibhausgase ein Ultimatum gesetzt. Innerhalb von 3 Monaten müsse die Regierung erklären, ob ihr Handeln mit den eigenen Klimazielen übereinstimmt. Geklagt hat eine Küstengemeinde, die sich am Meer gelegen von der Klimaerwärmung besonders bedroht sieht. Und jetzt zu dieser Sendung. Generalangriff auf PET, Dose und Co. Umweltministerin Schulze plant ein neues Verpackungsgesetz. Eine französische Gemeinde mobilisiert ihre Bürger gegen Amazon und für den Online-Einkauf in der eigenen Fußgängerzone. Die Schweizer stimmen über ein Lieferkettengesetz ab. Umweltverbände beklagen sich, dass auch das neue erneuerbaren Energiengesetz die naturschädliche Wasserkraft fördere. Und im Verbrauchertipp geht es um gesunde Ernährung im Homeoffice. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat Großes vor. Nicht nur die Gastronomie soll weniger Einwegplastik einsetzen. Auch insgesamt will die Ministerin Ausnahmen in der bisherigen Verpackungsverordnung streichen. Aus Berlin, Christopher Jenert.
Das Bundesumweltministerium will die Gastronomie dazu verpflichten, Mehrwegverpackungen zu nutzen. Umweltministerin Schulze hat im Interview mit dem SWR ein neues Verpackungsgesetz angekündigt. Zum Beispiel große Cafés und Restaurants, die ihre Waren zum Mitnehmen anbieten, müssten dann auch Becher und Behälter im Angebot haben, die man wiederverwenden kann und nicht direkt wegwirft. So soll unnötiger Müll vermieden werden, sagt Schulze.
Wir erleben, wie viele Coffee-to-go, wie viele Salatschüsseln in Plastik und so weiter es im Moment gibt. Ich will, dass alle großen Händler, die Coffee-to-go anbieten, für die Verbraucherinnen und Verbraucher so machen, dass man wählen kann. Will ich einen Einweg- oder will ich einen Mehrwegbecher haben? Wir müssen dieser ganzen Mentalität so einmal nutzen, weg und hopp, das muss jetzt mal aufhören.
Ausnahmen soll es nur für kleine Geschäfte mit weniger als 3 Mitarbeitern geben. Dazu will das Umweltministerium auch die Ausnahmen beim Dosen- und Flaschenpfand streichen. Das heißt, künftig soll auch auf Saft, Wein, Spirituosen, Sekt und Mischgetränke in Dosen Pfand erhoben werden. Dann gäbe es einen höheren Anreiz, sie zurückzubringen und eben nicht draußen liegen zu lassen, so Schulze. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass PET-Flaschen künftig mindestens zu 1/4 aus recyceltem Plastik bestehen müssen. Der Plan aus dem Umweltministerium sieht vor, dass das Gesetz schon im kommenden Sommer in Kraft tritt. Vorher müssen allerdings noch das Kabinett und der Bundestag zustimmen.
Christopher Jenert. In Frankreich sind die Ausgangsbeschränkungen viel strenger als in Deutschland und für die Einzelhändler ist der Lockdown besonders hart. Der Online-Riese Amazon hingegen bereitet sich nach eigenen Angaben auf eine rekordverdächtige Weihnachtssaison vor. Frankreichs Regierung will deshalb ab Januar staatliche Hilfen an lokale Händler geben, damit auch sie sich im Internet pressieren können. In der Gemeinde Garches bei Paris passiert dies jetzt schon, von dort Stefanie Markert.
12 Euro das Huhn vom Bauernhof, ruft ein junger Mann mit fettbespritzter Schürze. Wochenmarkt in Garches. Die Kleinstadt mit 18.000 Einwohnern liegt rund 10 Kilometer westlich von Paris. Auf dem Markt duftet es nach Brathühnchen, Trockenpflaumen aus Südfrankreich werden verkauft. Eine Dame mit Maske hält ein Schwätzchen. Jetzt beginne ich immer mit den Weihnachtseinkäufen, aber diesmal habe ich keine Lust, schon gar nicht bei Amazon. Wir warten ab und hoffen, dass die kleinen Geschäfte bald wieder öffnen dürfen, dann gehen wir alle dorthin. Im Rathaus um die Ecke ist Jeanne Bécard Bürgermeisterin. Wegen der 2 Lockdowns musste in Garches noch kein Geschäft aufgeben, denn die Kommune hilft. Wir nutzen die App Meine Stadt, mein Shopping. Es sind schon fast 30 unserer 70 Einzelhändler dort von uns kostenlos eingestellt worden, mit Bekleidung, Schuhen oder Blumen. Es soll eine virtuelle Fußgängerzone zum Bummeln entstehen. Der elegante Dekoladen unweit des Rathauses ist dabei. Jeder präsentiert einen Teil seiner Waren. Die Stadt hat uns dafür sogar einen Fotografen gratis geschickt, sagt Geschäftsführer Frank. Es scheint, die Einwohner von Garches nehmen am Click und Collect teil, bestellen online und holen ihren Einkauf hier bei uns ab.
Click and Collect.
Frank hat eine Europalette quer in seinen Eingang gestellt und reicht einer Kundin ihre bestellte Mini-Glitzertanne heraus. Mehr als 2/3 der Franzosen wollen, dass ihr Laden um die Ecke im Internet erreichbar ist. Bislang macht Online-Shopping in Frankreich offiziell nur 10% des Einzelhandels aus. 1/5 davon geht an Amazon. Wegen des Lockdowns aber sind in Frankreich gerade nicht lebensnotwendige Geschäfte zu. Hat Präsident Macron dem Online-Riesen mit den Schließungen einen roten Teppich ausgerollt?
Ein Teppich rouge à Amazon.
Vielleicht ist das nicht gleich ein roter Teppich für Amazon, aber sie hätten es anders lösen können. Die Geschäfte auflassen mit Hygienemaßnahmen. Die kostenlose Seite der Stadt hilft uns, die Verluste auszugleichen.
Compenser un petit peu.
Mästen wir Amazon nicht, hat sich Frankreichs Kulturministerin eingeschaltet. Und über 120 Abgeordnete, Gewerkschafter, Aktivisten und Künstler fordern eine Sondersteuer für den US-Versandhändler. Garches Bürgermeisterin schließt sich an. Die zahlen doch keine richtigen Steuern, obwohl sie mit den Einkäufen der Franzosen wahnsinnige Summen verdienen. Unsere Händler aber bezahlen Steuern. Das ist eine große Ungerechtigkeit und da muss eine Lösung her. Frankreichs Föderation für Onlinehandel, FEVAT, hat Fakten vorgelegt. Von Mai bis August nach dem ersten Lockdown haben 70% der Franzosen im Internet eingekauft, die Hälfte davon bei Amazon. Tägliche Klicks rund 6 Millionen. Auf Platz 2 mit nur halb so vielen Besuchen der französische Online-Marktplatz Cdiscount. Im Lockdown wurde und wird wieder mehr online gekauft. Aber die Bürger haben auch mehr Zeit, sich zu orientieren. Amazon bleibt Platzhirsch, aber mit einer kleinen Delle. Einzelhändler Frank warnt. Wenn es nicht zu lange dauert, halten wir stand. Wenn es aber 2021 den nächsten Lockdown gibt, wird es schwierig. Jetzt im November haben wir 50% Umsatzeinbruch. Wir können uns mit Amazon nicht messen. Wir müssen mit anderen Waffen kämpfen. Zum Beispiel mit einer guten Idee, wie die der Bürgermeisterin Jeanne Bécard. Wir hatten ein großes Weihnachtsprogramm vor, mit Kutschfahrten, Eislaufbahnen, Weihnachtsmannfotos. Alles fällt aus. Wir sind eine wohlhabende Stadt, aber wir haben auch arme Menschen. Und nun nutzen wir das Geld und verschenken 1.000 Scheckhefte. Mit den 6 Schecks à 10 Euro können die Bedürftigen dann in unseren kleinen Geschäften in Garches einkaufen. Viele Franzosen haben sich genau das vorgenommen.
Neue Modelle für den Einkauf online bei den eigenen Einzelhändlern aus Garches bei Paris, Stefanie Markert. Ob Todesstrafe, Einbürgerung, Atomausstieg, die Schweizerinnen und Schweizer stimmen in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichsten Gesetzesinitiativen direkt ab. Am Sonntag, den 29. November, wird es unter anderem um ein Lieferkettengesetz gehen, ein Thema, das übrigens auch in Deutschland die Gemüter bewegt. Wie es in der Schweiz diskutiert wird, aus Zürich, Sandra Bigger.
Egal ob in Zürich, Genf oder Lugano, das Gesicht eines traurigen Mädchens mit großen rehbraunen Augen und einer Rotznase ist derzeit überall in der Schweiz auf Plakatwänden zu sehen. Es ist das bekannteste Motiv der Konzernverantwortungsinitiative. Trinkwasser verseucht, Kind vergiftet, Rohstoffkonzern haftet, steht neben dem Mädchen geschrieben. Dass Unternehmen gerade stehen müssen für ihr Handeln, sei keine Anmaßung, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sagt Anina Dalbert. Die Juristin arbeitet bei Amnesty Schweiz, ist Teil des Initiativkomitees.
Wir wollen, dass wenn Unternehmen wie beispielsweise Glencore, wenn die das Wasser verschmutzen oder ganze Landstriche, dass dann eben die Unternehmen hier in der Schweiz gerade stehen müssen. Und dafür haben wir zwei Kernelemente eigentlich der Initiative. Das ist einerseits, dass die Unternehmen nicht länger die Augen verschließen können vor Menschenrechtsverletzungen, also Risiken analysieren müssen. Und andererseits eben, dass es auch diese Haftungsmöglichkeit gibt als Durchsetzungsmechanismus.
Dass Schweizer Unternehmen für Schäden haften, die sie anrichten, sei tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, sagen die Gegner der Initiative. Das sei aber bereits heute so. Was sie nicht wollen, ist, dass die Unternehmen auch dann haften sollen, wenn ihre Tochterfirmen oder Zulieferer im Ausland beispielsweise auf Kinderarbeit setzen oder Flüsse vergiften. Das sei kaum zu kontrollieren. Die Konsequenz wäre, dass sich die Firmen dann beispielsweise aus Afrika zurückziehen, die Menschen dort dann gar keine Arbeit mehr hätten. Das könne auch nicht im Interesse von Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs wie Amnesty Schweiz sein, betonen nicht nur Wirtschaftsbosse, sondern auch Philipp Erni, Direktor des Instituts für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich.
Die Diskussion hier ist eigentlich eine Diskussion für uns und von uns, weil es geht um unsere bösen Multis in Anführungszeichen und unsere guten NGOs, die quasi lokalen Leute dort schützen vor unseren bösen Multis und sie allenfalls einklagen für irgendwelche Vergehen hier in der Schweiz. Aber das heißt, man überspringt eigentlich die Akteure, die es eigentlich betrifft. Und ich glaube, die würden anders argumentieren als die NGOs hier in der Schweiz, die angeblich diese Leute repräsentieren wollen.
Um diese Position zu untermauern, haben Wirtschaftskreise schon auch mal Gesprächspartner aus Afrika für Diskussionsrunden einfliegen lassen. Gestritten wird aber auch über die Frage, wie ein Schweizer Gericht überhaupt Menschenrechtsverletzungen im Ausland nachprüfen soll und was die Vorgaben für kleinere Firmen bedeuten würden. Letzten Hochrechnungen zufolge liegen die Befürworter der Initiative noch in Führung, der Vorsprung schmilzt jedoch. Beide Lager gehen jetzt in den Endspurt, versuchen, ihre Anhänger zu mobilisieren.
Wir sehen, dass die Gegenseite extremen Druck macht, dass sie wirklich versuchen, die Leute zu verwirren.
Sind es wirklich die Schweizer Firmen, die der Hauptgrund sind für Armut und Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern? Diese Vereinfachung macht es so schwierig, eine differenzierte Diskussion zu führen.
Sandra Bigger stellte Ihnen den Schweizer Streit um ein neues Lieferkettengesetz vor. Unbeachtet im Schatten der Corona-Maßnahmen berät derzeit der Bundestag ein Gesetz, das in Fachkreisen mindestens so große Auseinandersetzungen provoziert wie das Infektionsschutzgesetz, nur halt nicht mit Demonstrationen und Gesetzesbrüchen. Die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, soll offiziell den schnelleren Ausbau von Wind- und Sonnenenergie befördern. Völlig unbeachtet bleibt zum Ärger von Umweltverbänden, dass auch das reformierte EEG weiterhin die Wasserkraft fördern soll, obwohl diese gravierende Naturschäden anrichtet, was eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie belegt. Stefan Michel hat mit verärgerten Forschern und Umweltschützern gesprochen.
Jedes Jahr sterben in Deutschland Millionen von Fischen in den Turbinen von Wasserkraftwerken.
Besonders betroffen sind natürlich erstmal große Fische,
erklärt Leibniz-Forscher Christian Wolter. Je größer, desto eher werden sie von den Turbinenschaufeln verletzt oder zerstückelt. Je kleiner, desto eher überleben sie eine Turbinenpassage. Das andere Problem sind die Wasserkraftwehre, für Fische unüberwindliche Staustufen im Fluss.
Es sind natürlich die Wanderfischarten, die vom Meer ins Süßwasser oder umgekehrt wandern müssen, um ihren Lebenszyklus zu vollziehen, wie zum Beispiel Aal, Lachs, Meerforelle, auch die neuen Augen bei uns.
Für die Wasserkraftwerke existenzbedrohend sind. Der Lachs gilt als vom Aussterben bedroht. Die anderen genannten Arten werden in mehreren Bundesländern als stark gefährdet eingestuft. Nun lässt sich die Todesgefahr für Fische zwar mindern, durch eine Aufstiegshilfe, also einen künstlichen Bachlauf, der an der Staumauer vorbeiführt, durch ein enges Gitter am Turbineneinlauf, das große Fische fernhält, und durch Abstiegshilfen, durch Röhren, die an den Turbinen vorbei abwärts führen. Doch selbst beim bestmöglichen Fischschutz kommen immer noch viele Tiere ums Leben, und das werde einfach so akzeptiert, sagt Forscher Wolter. Anders als etwa bei der Windkraft.
Gerade bei der Windkraft, da sind einzelne Vögel, die ganze Projekte dann zum Erliegen bringen.
So kann ein einziges Brutpaar des Rotschmilans Pläne für eine Windkraftanlage stoppen.
Bei der Wasserkraftanlage reden wir von geringen Mortalitätsraten, wenn sie unter 2-3% sind. Und dann sagen wir, das ist schon top, was möglich ist für eine Wasserkraftanlage. Aber das sind eben 3 Fische von 100.
Der Tod von 3% aller Fische wird als unvermeidbar in Kauf genommen über die gesamte lange Laufzeit der Anlage.
Aus unserer Sicht gibt es einen erheblichen Modernisierungsbedarf in dem Wasserkraftanlagenpark in Deutschland,
stellt Stefan Naumann vom Umweltbundesamt fest. Dass auch die fischschonendsten Wasserkraftwerke immer noch Tiere töten, sei das eine. Gravierender aber sei,
dass der weitaus überwiegende Teil von Wasserkraftanlagen keinen Fischschutz aufweist, wie wir uns den heute nach modernen Gesichtspunkten vorstellen.
Ein paar Zahlen. Rund 7.800 Wasserkraftwerke gibt es in Deutschland. Die 400 größten von ihnen erzeugen mehr als 80% des Stroms aus Wasserkraft. All die übrigen steuern zur deutschen Stromerzeugung aus Erneuerbaren nur gut 1% bei. Während die größten Anlagen mit knapp 4 Cent pro Kilowattstunde gefördert werden, bekommen ausgerechnet die kleinsten mehr als 12 Cent. Forscher Wolter folgert:
Im Prinzip ist hier der gesellschaftliche Nutzen nicht gegeben.
Fürs Erneuerbare Energiengesetz folgt aus der Studie des Leibniz-Instituts:
Unserer Meinung nach muss diese Förderung zwingend an quasi die Auflagen gebunden werden, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz nötig sind, um Wasserkraftanlagen wirklich schadfrei betreiben zu können.
So Stefan Naumann vom Umweltbundesamt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz geht noch einen Schritt weiter. Lilian Neuer vom BUND.
Wir wollen überhaupt nicht, dass Wasserkraftanlagen gefördert werden durch das EEG, da wir das nicht als eine grüne Energie sehen. Aber besonders kritisch sehen wir die kleinen Wasserkraftanlagen, denn die haben einen dramatischen Einschnitt in das Gewässer, aber gleichzeitig produzieren sie nur eine minimale Menge an Strom.
Und auch das folgt aus der Leibniz-Studie. Diese kleinen Anlagen würden unrentabel, wenn sie für den Fischschutz nachgerüstet würden. Stefan Naumann erklärt,
dass die Strompreise, die derzeit am Markt erzielt werden, also quasi nicht ausreichend sind, um wirklich eine Anlage neu zu bauen oder auch zu modernisieren und quasi alle Anforderungen des Gesetzgebers wirklich tatsächlich umsetzen zu können.
Zusammengefasst, nur wegen einer verfehlten EEG-Förderung sind tausende Wasserkraftwerke in Betrieb, die dem Naturhaushalt unserer Gewässer massiv schaden.
Stefan Michel. Mal Dürre, mal Starkregen und Tornados. Dem deutschen Wald geht es schlecht. Parallel zur Klimaerwärmung wurde jedoch in den letzten Jahren das Forstpersonal zusammengestrichen. Im Saarland setzen die Forstämter deshalb bei der Waldverjüngung auf Spaziergänger. Tonja Koch über die Aktion Eichel her.
Revierförster Ernst Petok greift mit vollen Händen in einen Eimer und wirft Eicheln über ein Gatter.
Ist das wie ein Karneval Kamelle schmeißen?
Der Behälter ist zu einem guten Drittel gefüllt. Der Förster schaut zufrieden, denn die Sammler achteten auf sortenreine Sammelergebnisse.
Hier sieht man ja auch noch Blätter und ein bisschen Astwerk ist hier in den Eimern drin. Aber das ist alles nicht schlimm, das bringen wir alles mit auf die Fläche auf. Im Großen und Ganzen sind es aber, wie man ja sieht, alles Eicheln. Gute Qualität. Ich meine, man sieht ja auch, wie viele jetzt schon gekeimt sind. Da kriegen wir auf jeden Fall nachher genug kleine Eicheln raus.
Überall in den staatlichen Revieren des Saarlandes haben die Forstmitarbeiter an beliebten Waldwegen Eimer aufgestellt, damit sich Spaziergänger an der Aktion Eichel her beteiligen können. Sie sollen es dem Vogel gleichtun und Eicheln auflesen für die natürliche Waldverjüngung. Wie erhofft, machten viele Leute mit.
Angefangen von kleinen Kindern, die Eltern, die dann mitmachen oder auch ältere Personen, die oft in den Wald spazieren gehen. Eigentlich habe ich alle gesehen mit Eimern in der Hand.
Geboren wurde die Aktion Eichel her aus der Not. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Saarforst zur sogenannten Waldhilfe aufgerufen, Forsträtin Alexandra Steinmetz.
In der Waldhilfe haben wir viele Anfragen und Meldungen aus der Bevölkerung bekommen, von Einzelpersonen, von Gruppen, von Klassen, von Firmen. Sie möchten gerne ihrem saarländischen Wald helfen und haben eben adäquate Aufgaben gesucht, wie wir der Bevölkerung so einen Zugang zum Wald schaffen.
Die freiwilligen Waldhelfer wurden dann für den Bau und die Kontrolle von Wildschutzzäunen eingesetzt und für Pflanzaktionen eingeplant. Wegen Corona aber haben in diesem Jahr keine Gemeinschaftsaktionen stattfinden können.
Und deswegen mussten wir Alternativen suchen.
Gelegen kam dem Forst dabei die diesjährige Eichelmast. Eicheln gibt es im Überfluss, so Förster Pzock.
Wir versuchen immer mit dem zu arbeiten, was die Natur uns gibt, weil der ganze Wald war voller Eicheln. Das einzige Problem ist halt, dass Eicheln schwer sind und immer dort landen, wo die Eiche steht. Das heißt, wenn wir sie dann auf diese Freifläche bringen wollen, müssen wir sie halt erstmal einsammeln.
Die Eiche ist ein sogenannter Lichtbaum und eignet sich besser als andere Baumarten für die Besiedlung der zahlreichen Freiflächen, die durch Klimastress und Borkenkäferbefall entstanden sind. Aber Eiche sei nicht gleich Eiche, gibt Forsträtin Steinmetz zu bedenken.
Es ist für uns nicht förderlich, wenn wir sogenannte Parkbäume dann jetzt in den Wald bringen. Und deswegen brauchen wir schon die Eiche aus unserem Wald.
Dabei spielt die genetische Disposition der Baumfrucht eine Rolle. Die Erbanlagen seien entscheidend dafür, dass sich die jungen Bäumchen optimal an die Gegebenheiten vor Ort anpassen könnten, ergänzt Ernest Petok.
Außerdem liegt es auch daran, dass die Bäume hier jetzt schon an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Die wissen, wie viel Niederschlag sie bekommen, die kennen den Standort, die Nährstoffverfügbarkeit und das geben die natürlich an ihre Nachkommen weiter.
Darüber hinaus ist der Umgang mit Saatgut in Deutschland gesetzlich geregelt. Das sogenannte Forstvermehrungsgutgesetz kennt Vorschriften zur Herkunft und Zulassung und definiert auch, wie und wo Saatgut und Pflanzenteile erzeugt und eingesetzt werden dürfen. Der Staatswaldförster darf seine Eicheln von daher nicht überall ernten. Am besten tut er es dem Eichelheer gleich und bewegt sich gemeinsam mit seinen freiwilligen Helfern im Radius von 1000 Metern. Dann sei er auf der sicheren Seite, Alexandra Steinmetz.
Wir dürfen jetzt keine Eicheln aus Parkanlagen oder aus Privatbesitz verwenden. Und deswegen sind wir da auch ein bisschen darauf angewiesen, dass das befolgt wird.
Die Aktion läuft noch bis Ende November. Danach ist es jahreszeitlich bedingt zu spät, um noch Saatgut auf den Freiflächen im Wald auszubringen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Na, im Homeoffice auch ein paar Pfündchen zugelegt. Nicht jedem gelingt es, sich nur ein paar Meter entfernt vom Kühlschrank zu disziplinieren. Der Verbrauchertipp gegen Hüftgold von Angelika Götzgiesen.
Plötzlich ist es 12 Uhr, der Hunger groß und der schnelle Griff zum Schokoriegel ist dann häufig das Einfachste im Homeoffice. Zeit zum Einkaufen und Kochen bleibt oft nicht zwischen Kühlschrank und Kinderzimmer und an Kalorien denkt dann kaum noch einer.
Da merke ich, dass ich vielleicht ein bisschen zugenommen habe und ansonsten lebe ich damit.
Wir essen das, was schmeckt.
Geregelte Essenszeiten und überschaubare Portionen helfen, dass die tägliche Kalorienzufuhr aber nicht in die Höhe schnellt und man den Überblick behält. Auch wenn der Laptop auf dem Küchentisch steht, ist die Versuchung groß, in der Mittagspause schnell fertig Pizza oder Currywurst zu essen. Für Margareta Bühning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung, kein Problem, wenn man den Energiegehalt im Blick hat.
Wichtig ist mir dann für Ernährung die gute Ergänzung. Was man zu jedem Fertiggericht ergänzen kann, ist einfach kleingeschnittenes frisches Gemüse. Und dann ist es aus Zeitgründen auch kein Problem, ein Fertiggericht zu machen.
Aber es gibt viele Ursachen für mehr Kilos auf der Waage. Wenig Bewegung, Essen aus Langeweile oder Frust, weil die Videokonferenzschaltungen lange dauern oder neue, noch nicht alltagstaugliche Arbeitsbedingungen im Homeoffice den Alltag beherrschen. Dazu kommt oft die familiäre Belastung, mehr zu kochen, wenn zum Beispiel Mittagessen und Betreuung in der Schule ausfallen. Ein paar Regeln aber helfen, um nicht zu viel und unkontrolliert zu essen.
Das Süße gibt es nur nach dem Mittagessen zum Kaffee. Die Süßigkeiten liegen nicht in Sicht oder Greifnähe, wo ich bewusst hingehe und auf dem Weg dann überlegen kann, brauche ich jetzt wirklich ein Stück Schokolade oder ist es nicht besser, den Apfel zu essen?
Hilfreich für alle ist oft ein großes Stoppschild auf dem Kühlschrank und neue Arbeitsregeln. Am besten nur am Küchentisch essen, statt vor dem Computer nebenbei, einen festen Arbeitsplatz weit weg von der Küche einrichten und gesunde Naschereien für die Pause vor dem Computer einplanen.
Das Glas Wasser, die Kanne Tee oder auch Kaffee, das ist gut, das parat zu haben, also regelmäßig zu trinken. Und dann macht es Sinn, sich zum Beispiel einen Teller mit kleingeschnittenem Obst hinzustellen, also kleine Apfelstückchen, also alles das, was manierlich auch vor dem PC zu essen ist, sich das bereitzustellen.
Und ab und zu sollte man sich Zeit nehmen, um Kalorienbomben zu entlarven und ein Protokoll zu führen, was man eigentlich so am Tag alles isst.
Wichtig ist auch hier eine gute Mischung zwischen Ernährung und Bewegung hinzubekommen. Das heißt auch bewusst, trotz Homeoffice, mal eine Runde spazieren gehen und sich dann bewusst Mahlzeiten zubereiten.
Aber fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen statt Schokoriegel und Co., die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sind nicht einfach umzusetzen. Die Erfahrung von Lisa im Homeoffice.
Ich mache jeden Morgen meinem Mann sein Brot für die Arbeit und bei der Gelegenheit mache ich mir dann selbst auch ein Brot mit. Das kommt neben den Laptop, genau. So richtig in Ruhe essen ist das nicht mehr.
Aber zu Hause einfach schnell ein Gute-Laune-Essen zuzubereiten ist schwierig.
Wenn man mir in der Kantine einen Salat anbietet und er ist schon fertig, dann greife ich mal eher zu.
Der Tipp von Margareta Bühning-Fesel, kalorienarm kochen auf Vorrat und neue kalorienärmere Rezepte einfach ausprobieren. Das spart Zeit und man kann immer unbesorgt zugreifen.
Was man immer gut vorbereiten kann, ist eine Salatsoße, zum Beispiel 4 Esslöffel Wasser, 4 Esslöffel Essig, dann 8 Esslöffel beliebiges Öl, noch ein paar Kräuter dazu, das gut schütteln und das hält sich und schmeckt eigentlich zu den meisten Salaten.
Angelika Gördes-Giesen berichtete, einen kritischen Blick ins Homeoffice wirft auch am kommenden Donnerstag, 26.11. unsere Sendung Marktplatz. Machen Sie dann gerne mit. Tschüss, sagt an dieser Stelle Julia Reimer.